Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Falls Sie gerade nicht so richtig wissen, was Sie als nächstes lesen sollen, dann sind Sie bei uns ja sowieso immer richtig. Aber heute gibt es die neue handverlesene Lesart-Empfehlungsliste für Februar. Und warum diesmal lauter Lebensbücher darauf sind, das stellen wir Ihnen gleich ausführlich vor. Bestenlisten können ja gute Auswahlhilfen sein, was so als nächstes auf den Nachttisch kommen soll. Bei der Flut an Neuerscheinungen also eine ziemlich gute Sache. Unsere Lesart-Empfehlungen, die haben aber noch einen Vorteil, denn da stehen nicht einfach die Bücher drauf, die sich am besten verkauft haben, sondern das sind Bücher, die unsere Literaturredakteurinnen sorgfältig handverlesen haben und ausgesucht haben. Miriam C. gehört dazu. Und Miriam, ich habe mich diesmal gefragt, wie ihr bei den Februartiteln, die ihr ausgesucht habt, auf den thematischen Schwerpunkt gestoßen seid, denn das sind ja alles große Lebensbücher.
Ja, ganz genau. Das sind alles so persönliche, oft auch biografisch inspirierte Geschichten. Eigentlich diese authentischen Geschichten, diese Lebensgeschichten von anderen, die ja gerade wahnsinnig beliebt sind. Eigentlich nicht nur in Buchform. Es gibt ja auch wirklich unzählige Serien und Dokus dann über Radfahrer, über Fußballer, Königinnen, Sängerinnen. Also das boomt ja wirklich. Und ein Vorzug aber, den die Literatur hat. Und das ist uns eben auch aufgefallen, als wir so an die Highlights aus dem letzten Monat gedacht haben. Bücher können solche Lebensgeschichten eben in ganz unterschiedlichen Formen erzählen. Also es gibt einmal eine ganz alte Gattung, die immer schon mit persönlichen Erfahrungen gearbeitet hat, nämlich den Essay, den persönlichen Essay. So ein Buch ist auf der Liste. Oder auch eben Romane, die können auch so Lebensgeschichten ganz unterschiedlich erzählen, ganz nah an der Biografie oder literarisch verfremdet. Und da gibt es auch einige Beispiele jetzt auf unserer Empfehlungsliste.
Können wir uns ja mal eins angucken. Ein Roman, der eben unter anderem mit biografischem Material arbeitet, heißt Weiße Flecken. Geschrieben hat es Lene Albrecht. Warum ist das ein Lebensbuch?
Also Lene Albrecht erzählt da oder schreibt über die deutsche Kolonialgeschichte, schreibt auch über die deutsche Gewaltgeschichte, die sich daran anschließt. Und was das eben alles noch mit ihrem Leben, so mit dem Leben von einer jungen, in Deutschland sozialisierten Frau zu tun hat. Und ich würde sagen, deswegen ist es ein Lebensbuch, weil das so Fragen sind, die über dem eigenen Leben stehen. Lene Albrecht, die deckt dafür in diesem Roman Weiße Flecken auf, wieso ja einzelne Familienmitglieder von ihr im Kolonialhandel oder auch in ehemaligen Kolonien in Afrika reich geworden sind. Und den Auslöser aber, dass sie das überhaupt recherchiert hat, das war, so hat uns das Lene Albrecht hier im Gespräch erzählt, eine Forschungsreise, die sie selbst nach Togo gemacht hat.
Der Ausgangspunkt war tatsächlich ursprünglich diese Konfrontation mit der deutsch-togolesischen Kolonialgeschichte, weil ich selber vor Ort war vor über 10 Jahren und da einfach zum ersten Mal verstanden habe, was nicht Teil meiner Erzählung ist, die man vielleicht lernt in der Schule. Und das auch meine Identität sehr stark erstmal in Frage gestellt hat. Und insofern dachte ich dann danach, ich möchte gerne eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Stoff versuchen. Und dann habe ich verschiedene Wege probiert und Zugriffe.
Lene Albrecht war das also hier bei uns auch in der Lesart. Über ihren Roman Weiße Flecken hat sie erzählt. Und Miriam, du hast ja gesagt, es geht um Lene Albrechts eigene Familie, um diese Reise nach Togo, die sie auch selbst gemacht hat. Aber eine gute Geschichte ist ja nicht schon automatisch ein Roman. Wie wird daraus Literatur?
Ja, stimmt. Das ist wirklich ein Roman, der mit so ganz vielen unterschiedlichen Strängen arbeitet und der vor allem, so würde ich das beschreiben, beobachtet. Ein Roman, der zuhört. Also die Erzählerin, die übrigens nicht Lene Albrecht heißt, sie hat da im Roman einen anderen Namen, aber die sammelt erstmal ganz viele Lebensgeschichten, zum Beispiel eben da in Togo die Geschichte von einer Näherin, die dann von Sokodé nach Sinsheim in Baden-Württemberg führt und aber auch wieder zurück nach Togo. Und das sind dann diese Geschichten, die so auslösen, dass sie eben auch in der eigenen Familie recherchiert. Da gibt es dann zum Beispiel einen Onkel, der in Nigeria als Kfz-Mechaniker ganz reich geworden ist, da auch eine Frau vergewaltigt hat, ein Kind gezeugt, um das er sich gar nicht kümmert. Oder es gibt eine Urgroßmutter mit afropanamischer Abstammung, die wurde damals als einziges Kind von ihrem Vater, der in Peru eben Kolonialhandel hatte, die wurde da nach Deutschland mitgenommen, schleppt, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Also das sind so Lebensgeschichten, die Autorin eben so nachforscht und da findet in der Familie, aber auch eigentlich am Schluss gar nicht alles aufdeckt. Also vielleicht in dem Sinne dann gar keine klassische Geschichte, in der so alle Fragen beantwortet werden, weil manchmal bleiben einfach mit diesen Menschen verschollen in diesem Buch.
Aber in so ein ähnliches thematisches Gebiet geht ja noch ein anderes Buch auf eurer Empfehlungsliste und das ist von dem niederländischen Autor Raoul de Jong, denn der hat in seinem Roman Jaguarmann sich auch mit der Kolonialgeschichte auseinandergesetzt.
Ja, genau, und ich dachte auch, vielleicht ist es gerade diese Kolonialgeschichte, wofür wir immer noch so Gesichter oder Figuren brauchen, um uns das irgendwie erzählen zu lassen, um das uns unmittelbarer und näher zu bringen. Und Raoul de Jong, der schreibt tatsächlich einen ganz anderen Roman als Lena Albrecht. Der Autor, der sucht nämlich in dem Roman nach seinen surinamischen Vorfahren. Also der Autor ist selbst in den Niederlanden bei seiner Mutter aufgewachsen, aber er lernt dann also mit 28 Jahren seinen Vater kennen und reist dann nach Suriname, also in diese ehemalige niederländische Kolonie und findet dann dort also seine Vorfahren, die so Jaguar-Kräfte haben. Also deswegen dieser Titel und Jaguar-Mann, das ist wirklich ein Roman, der ja gar nicht so diskursiv oder abwägend arbeitet, jetzt wie Lena Albrecht, sondern da wirklich so eine große, fantastische Lebensgeschichte aus dieser Familienbiografie spinnt.
Also schon mal zwei Empfehlungen, Jaguarmann von Raoul de Jong und Weiße Flecken von Lena Albrecht. Beide verarbeiten das eigene Leben auf ganz unterschiedliche Weise und sind eben auf unserer Empfehlungsliste. Dann ist aber noch ein Buch drauf, die Autorin war ja bei mir hier in der Sendung, Iris Wolf, Lichtungen heißt ihr neues Buch. Und Iris Wolf ist ja auch in Rumänien geboren, wie eben auch die beiden Hauptfiguren in diesem Buch. Aber sie erzählt gar nicht so ihr eigenes Leben. Dachte ich, hat sie ja auch hier gesagt. Hast du das gelesen?
Ja, stimmt. Jetzt in diesem Roman Lichtung von Iris Wolf. Ich würde sagen, es kommt schon so ihr Lebensthema vor. Eben immer Siebenbürgen wieder, diese Region, in der sie auch aufgewachsen ist. Und jetzt aber in Lichtung ist es so, dass tatsächlich die deutschsprachige Minderheit da in Siebenbürgen eigentlich schon weg ist, als der Roman da spielt. Sie sind alle schon Richtung Westen ausgewandert. Genauso wie Cato, also diese eine Hauptfigur aus dem Roman, die ist aus dem Norden von Rumänien sofort nach 89, also in den Westen, in den Südwesten von Europa gegangen. Und ihr bester Freund Lev, aber der ist da geblieben. Und trotzdem also verbindet diese beiden Menschen, die so lange befreundet waren seit Kindertagen, verbindet die irgendwas miteinander. Die finden dann ja auch wieder zueinander. Und Lichtung, das ist wirklich so ein Roman mit so ganz malerischen Landschaftsbeschreibungen. Die erinnere ich da noch so vor allem aus dem Roman, so poetische Sätze. Und der auch so scheinbar nebenbei dann aber auch erzählt, wie in Rumänien aus so einer Diktatur, aus einer ganz angstbesetzten Diktatur, zuerst so eine Diktatur wird, ja, in der eigentlich schon alle auf das Ende warten. So, wann ist es jetzt endlich vorbei? Und dann, als das Ende eben eintrifft, dann beginnt da so ein großer Aufbruch und diese ganzen historischen Umbrüche, die passen eben in dieses eine oder in diese zwei Menschenleben von diesen beiden Hauptfiguren, Lev und Cato.
Also jetzt haben wir schon mal drei Romane, die wir unbedingt lesen sollen, aber am Anfang hast du ja gesagt, es gibt eben auch schon eine Gattung, die auch auf der Liste ist, die eben schon in ihrer Gattungsbezeichnung auch das drin trägt, worum es geht, nämlich ums eigene Leben, den Personal Essay, und da habt ihr Stefan Wackwitz ausgesucht, der hat sowas geschrieben.
Ja genau, könnte man einerseits sagen, ganz klassischer Personal Essay, Geheimnis der Rückkehr heißt er, sagt er auch, er orientiert sich dafür, hat sich dafür orientiert bei Michel de Montaigne, bei Walter Benjamin, so wirklich Autoren, die das Genre geprägt haben. Und als Stefan Wackwitz aber bei uns im Gespräch war, da hat er gesagt, dass er für sein Buch noch eine ganz andere Genrebezeichnung gefunden hat.
Ich finde, es ist eigentlich eine Art philosophischer Abenteuerroman. Denn sie werden konfrontiert mit völlig unterschiedlichen Ways of World Making und eigentlich das macht sie zu einem natürlichen Liberalen. Und das Abenteuer besteht eigentlich darin, einerseits die eigenen Prägungen festzuhalten und andererseits zu kapieren, wie unterschiedlich die Prägungen anderer Menschen in anderen Ländern sind. Und diesen Widerspruch so ein bisschen auszuhalten, darüber ist eigentlich das Buch. Mhm.
Stefan Wackwitz war das hier bei uns in der Lesart über sein Buch Geheimnis der Rückkehr. Und was ist das jetzt genau für ein Buch? Wie muss man sich das vorstellen? Das, was er gerade gesagt hat, klingt ja so ein bisschen theoretisch.
Ja, absolut. Das klang jetzt wirklich etwas abstrakt. Aber Wackwitz beschreibt hier wirklich in diesem Buch die 25, 26 Jahre, die er unter anderem fürs Goethe-Institut im Ausland verbracht hatte, also in London, Tokio, Krakau, New York oder in Minsk. Und da geht er eben immer von konkreten Begegnungen aus. Oder zum Beispiel immer die ersten Spaziergänge, die er an so einem neuen Arbeitsplatz macht. Auch viele Menschen, die er da trifft. Und das Besondere ist eben, dass er wirklich jetzt nicht nur so ein Tagebuch, Arbeitstagebuch schreibt, sondern auch so eine persönliche Geistes- oder Entwicklungsgeschichte. Also beschreibt wirklich, wie er dann in den 90ern aus einem unglaublich liberalen Westdeutschland, aus Frankfurt aufbricht. Das ist eigentlich so liberal, fast schon bis zur Kontingenz. Also ehemalige Sozialisten führen da gerade unter Gerhard Schröder die Agenda 2010 durch. Also alles verwässert sich eigentlich da fast schon ideologisch. Und dann beschreibt er, wie sich das nicht nur über die Jahre in Deutschland verändert, sondern auch bei ihm. Also er ist eigentlich ein überzeugter Liberalist, sagt er, bis er dann so nach New York kommt und sieht, so ein Liberalismus, so ein Kapitalismus auf Speed, der so die Menschen in so prekärste Wohnverhältnisse zwängt, das ist vielleicht doch nicht das Wahre. Und eben diese Veränderungen in ihm, die auch immer so geknüpft sind an Veränderungen in Deutschland oder auch in anderen Ländern, an so geistige Verfassungen dieser Länder, das ist wirklich so die Besonderheit von diesem Buch.
Also auch fast ein bisschen Bildungsroman, dieses
Absolut,
Essay.
Ja.
Miriam C. hat uns die Lesart-Empfehlungen für Februar vorgestellt. Vielen Dank dafür. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Eine Londoner Galerie haben sie mal in ein Schwimmbad verwandelt und in der Wüste auch schon mal einen fiktiven Prada-Store eröffnet. Das skandinavische Künstlerduo Elmgren und Dragset ist dafür bekannt, Orte zu transformieren. Jetzt haben sie sich die Prager Kunsthalle vorgenommen und daraus sowas wie eine öffentliche Bibliothek gemacht. Read, also Lies, prangt als Motto über der Ausstellung, in der Michael Elmgren und Inga Dragset nicht nur ihre eigenen Werke zeigen, sondern auch die von 60 weiteren Künstlerinnen und Künstlern. Dabei stellen sie auch die Frage in den Raum, welche Bedeutung Büchereien und Bücher in unserem digitalen Zeitalter überhaupt noch haben. Marianne Allweis hat sich mit der Kuratorin der Prager Kunsthalle dort umgesehen.
Einen Bibliotheksausweis gibt es am Eingang zwar nicht, die Eintrittskarte sieht aus wie in einem Museum. Doch gleich am Beginn der Ausstellung fällt der Blick auf hohe weiße Bücherregale und einen Empfangstresen mit Computern und Stehpflanze. Die junge Frau hinter dem Tresen ist allerdings keine Bibliothekarin, sondern eine Mitarbeiterin der Kunsthalle Prag. Bitte fassen Sie nur die Bücher an, wo die Buchrücken zu sehen sind. Die können Sie durchstöbern, wie in einer klassischen Bücherei. Aber die anderen bitte nicht. Welches Buch hier nur ein Buch ist und welches ein Kunstobjekt, das fällt nicht immer so leicht zu entscheiden, wie bei einem separat präsentierten Werk von Václav Havel, auf das die Mitarbeiter zeigt. Die spanische Künstlerin Dora Garcia hat es gelesen, mit Goldstaub an ihren Fingern. Sie hat eines der neuen Objekte für die Ausstellung Read geschaffen. 15 Werke steuern die skandinavischen Künstler Michael Elmgren und Inga Dragset bei. Die anderen stammen aus der Sammlung der Kunsthalle Praha, erklärt die Kuratorin Christel Havranek. Sie hatte die Idee, das Duo nach Prag zu holen.
They were fascinated by one work.
Sie waren fasziniert von einem unserer Werke, Verbotene Spielzeuge. Von Giorgio De Chirico aus dem Jahr 1916. Ein Stillleben mit Büchern ohne Titel. Dann haben sie angefangen, über Bücher nachzudenken und über die Beziehung zwischen Kunst und Literatur. Wie schon früher versuchen sie, Kunst neu zu definieren und zu transformieren. So entstand die Idee, dieses Museum in eine Bücherei zu verwandeln.
Transforming this gallery into a library.
Die Kunsthalle in Prag ist selbst erst vor kurzem durch eine Transformation entstanden. Ein tschechischer Kohlebaron und Kunstmäzen ließ das verfallene Umspannwerk mit Blick auf die Prager Burg umbauen und eröffnete es vor 2 Jahren als Museum. In der 4. großen Ausstellung der privaten Galerie ist außerdem ein Lesesaal zu sehen, in dem 5 junge Männer öffentlich Tagebuch schreiben für ein Langzeitprojekt der queeren Künstler. Ich denke, ich bin hier dabei, weil ich ein Transmann bin. Das ist weniger wichtig für mich, als viele denken. Ich habe schließlich meine soziale Blase. Aber früher hatte ich Angst davor, was Leute von mir denken. Jetzt fühle ich mich schon besser, wenn ich schreibe. Es ist befreiend. In einer Art Kabinett werden Tagebücher ausgestellt von Kurt Schwitters, Isa Genzken oder der tschechischen Konzeptkünstlerin Biela Kolářová, bewacht von einer Guardian-Skulptur von Elmgren und Draxet.
A guardian reading a book is contradictory.
Ein Bademeister, der ein Buch liest, ist widersprüchlich. Es gibt auch einen Mann am Kreuz, er hängt aber verkehrt herum. Viele ihrer Werke spielen mit unseren Erwartungen.
Playing with our expectations.
Zu dem weißen Mann am Kreuz erzählen Elmgren und Draxet einen Witz. Das sei nicht Jesus. Jesus sei schließlich kein weißer Mann gewesen. In der Prager Ausstellung geht es aber nicht nur um Humor, sondern auch um die Macht von Büchern. Wie Bestseller werden 50 Titel ausgestellt, die in Florida am häufigsten aus Schulbüchereien verbannt wurden. Hauptsächlich über Homosexualität, Genderfragen und Feminismus. Zensur und verbotene Bücher bis heute. Für die Prager Kuratorin Havranek können auch Bibliotheken Instrumente von Propaganda sein. In Tschechien zum Beispiel. Hier gibt es so viele öffentliche Büchereien pro Kopf wie in keinem anderen Land in Europa. Wegen der Kommunisten. In demokratischen Gesellschaften seien diese Strukturen jedoch nun Gold wert.
There is a kind of a common interest.
Es gibt ein gemeinsames Interesse zwischen Museen und Büchereien. Wir wollen, dass Menschen sich treffen. Diese Orte sind die letzten, wo sich Menschen außerhalb ihrer Blase treffen können. Museen sind vielleicht etwas elitär, aber Büchereien sind divers und arbeiten daran, sich durch Veranstaltungen weiter zu öffnen. Die Ausstellung ist ein Plädoyer für die Bibliothek und für das Buch als physisches Objekt, das kein digitaler Datenträger ersetzen kann. Und sei es nur als Unterlage, wie Elmgren und Draxet mit einer Skulptur witzeln. Ein Affe steigt auf Kunstkataloge, um die Banane zu erreichen, die über ihm hängt. Auch das ein Aufstieg durch Bildung.
Marianne Allweis hat sich in der Prager Kunsthalle umgesehen. Dort steht derzeit alles unter dem Motto Read, Lies. Und diese Arbeit des Künstlerduos Elmgren und Draxet ist dort bis zum 22. April zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Pandemie hat ja bei vielen Kindern und Jugendlichen einiges angerichtet. Der Anteil an psychischen Erkrankungen ist deutlich angestiegen. Das hat eine Studie ergeben, die das Bundesfamilienministerium im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Dabei ist die ach so schöne Jugendzeit auch schon so für viele nicht ganz einfach. Mobbing, Liebeskummer und Einsamkeit plagen viele in der Pubertät. Eine neue Graphic Novel von Johanna Selge will da helfen und Susanne Billig hat sie für uns gelesen. Das heißt ja das Buch Auf und Ab und da ist schon vorne auf dem Cover eine Achterbahnfahrt zu sehen, aber besonders lustig scheint ihn nicht zu sein. Worum geht's denn genau?
Ja, es geht eben um psychische Achterbahnfahrten in diesem Buch. Das ist so halb eine Graphic Novel, halb textorientiertes Sachbuch mit handfesten Informationen. Und das richtet sich eben an Jugendliche, die gerade solche Achterbahnfahrten erleben und sich fragen, wie sie da herauskommen können. Die Autorin Johanna Selge hat Kunstpädagogik und Schulpsychologie studiert, hat auch an einer Schule gearbeitet, die weiß also wirklich, wovon sie spricht. Und ja, es stimmt, auf dem Cover sehen wir gleich, wie schlecht es Noah, dem Protagonisten der Geschichte, geht. Der sitzt da ganz verzagt vorne in der Achterbahn, zusammengekauert, voller Sorgen, den Blick so nach innen gekehrt. Aber wir sehen auf dem Cover gleich auch, es könnte ganz anders sein, denn ein paar Plätze hinter ihm sitzt ein kleines Mädchen und das lacht über das ganze Gesicht und reißt freudig die Arme hoch. Also es gibt offenbar auch Interpretations- und Gestaltungsspielraum in unserem inneren Erleben.
Und dieser Noah, Sie sagen, der sitzt da so ganz zusammengekaut. Was ist das für ein Junge? Warum ist der so schlecht drauf und nimmt sich alles so zu Herzen?
Noah ist 16 Jahre alt und eigentlich ist der einfach nur ein ganz normal sensibler junger Mensch. Sein Problem ist, dass seine Mitschüler eine eigentlich völlig harmlose Begegnung zwischen ihm und einem gleichaltrigen Mädchen in so ein super peinliches öffentliches Video mit hässlichen Kommentaren verwandelt haben. Und weil Noah eben nicht aus Stein ist, ist ihm das unendlich unangenehm vor diesem Mädchen und klar über die Social Media dann irgendwie auch vor der ganzen Welt. Und deshalb vergräbt er sich eben in seinem Zimmer. Und wie das so ist, schafft er es natürlich auch nicht, sich seinen Eltern anzuvertrauen. Und diesen Geschichtenauftakt, den lässt die Autorin dann in verschiedene Möglichkeiten fließen, wie Noah es vielleicht schaffen könnte, aus diesem Loch wieder herauszukommen.
Und bleibt es dann trotzdem quasi eine stringente Geschichte, wenn sie eben so verschiedene Stränge aufmacht und verschiedene Wege zeigt, wie man damit klarkommen kann?
Ja, sie benutzt da einen ganz schönen Trick. Und zwar gibt es so als Witzchen am Rande eine Katze in diesem Buch, Noahs Katze. Und die führt so durch die Story. Und als Noahs Verzweiflung dann allzu tief wird, dann zieht die sozusagen die Reißleine, wendet sich direkt dem Publikum zu und sagt dann, ich schlage jetzt mal drei unterschiedliche Fortsetzungen der Geschichte vor. Also wie wäre es, Noah vertraut sich seinen Freundinnen und Freunden an? Oder zweitens, wie wäre es, Noah geht einfach nicht mehr zur Schule? Oder drittens, Noah sucht das Gespräch mit seiner Tante, die sehr lebenserfahren und lebensklug ist. Ich will jetzt gar nicht auserzählen, was diese drei Wege jeweils für Noah bedeuten, aber ich finde es schön, dass jede dieser Möglichkeiten für Noah letztlich zu neuen Perspektiven führt, ja auch, so ist das Leben, auch neuen Herausforderungen. Und damit transportiert die Autorin so eine wichtige Botschaft. Es gibt eben nie nur die eine Lösung, sondern wichtig ist vielleicht generell ins Handeln zu können, etwas auszuprobieren, einfach mal etwas zu tun.
Und Sie haben ja am Anfang gesagt, dass das Buch auch richtig so handfeste psychologische Informationen bietet. Wie sind die denn da eingebaut?
Ja, auch da nutzt sie einen Trick. Also der erste Teil des Buches ist dieser Graphic Novel Teil. Der ist auch ganz schön gezeichnet. Max Hillerceder ist da der Zeichner. Das sind so ganz farbenfrohe Bilder, ziemlich wild. Die Figuren sehen alle so ein bisschen grumpy aus. Die haben so übergroße Augen und eine überzeichnete Mimik. Und dann gibt's im Buch so einen großen Schnitt, eine Zäsur. Und dann wirft sich die Katze nochmal in Pose und sagt so, ich präsentiere jetzt hier mal einen Ratgeber. Da habe ich das Wichtigste alles reingeschrieben. So mit ihrer Katzenklugheit hat sie das getan. Und dann kommt so als zweiter Teil eine Art Buch im Buch. Und da geht's dann textorientiert und alphabetisch von so Begriffen wie Adoleszenzkrise, Angst, über Bedürfnisse, belastende Gedanken oder eben Cybermobbing, Entkatastrophisierung, ganz wichtiger Begriff, bis hin natürlich, das muss so ein Buch auch mit abdecken, dieser wichtigen Frage, was sind denn gravierende psychische Erkrankungen, bei denen man dann wirklich die Hilfe von Fachleuten auch suchen sollte. Das ist gut verständlich geschrieben, eben für Jugendliche, nicht zu ausufernd, aber doch auch ganz informativ.
Jetzt, wenn diese Jugendlichen vielleicht auch noch jüngere Jugendliche sind, dann sind ja auch oft die Eltern einfach noch sehr gefragt und auch überfordert, wenn das eigene Kind erkrankt. Ist denn dieses Buch Auf und Ab auch eine Hilfestellung für Eltern? Also finden die da auch Rat?
Ja, ich denke schon. Das ist so ein bisschen indirekt, aber ich denke schon. Zum einen durch die Geschichte selbst. Also wenn Sie sich als Erwachsene die Mühe machen, dieses Buch wirklich durchzulesen. Das ist am Anfang etwas arg witzig. Also ich dachte am Anfang, das sind mir zu viele Gags. Aber dann kriegt es doch Tiefgang. Und man spürt durch Noahs Haut mit sozusagen, in welche Sackgassen junge Menschen geraten können. Als ältere Menschen tendiert man ja dazu, die Jugend so ein bisschen zu romantisieren. Warum auch immer. Man hatte noch keine Gelenkschmerzen und sah vielleicht besser aus. Man romantisiert es und kann sich nicht mehr so einfühlen. Und dann fangen Eltern an, mit ihren Kindern ständig über unaufgeräumte Zimmer und andere Petitessen zu sprechen, während diese Kinder ganz, ganz andere Themen und Fragen haben. So, und dieses Buch hilft, sich da mal wirklich hautnah einzufühlen. Und dann gibt es tatsächlich in diesem Textteil hinten im Buch auch einen kleinen Abschnitt für Angehörige. Und da hat die Autorin so einen zentralen Rat, der auch zeigt, wie bodenständig sie das Thema angeht. Sie sagt, versuchen Sie bitte nicht für Ihr Kind die perfekte Lösung aus dem Hut zu ziehen. Das werden Sie ohnehin nicht schaffen. Fragen Sie sich lieber, was tut uns allen gut als Familie, auch mir als Elternteil. Und vor allen Dingen bleiben Sie für Ihr Kind ein verlässliches Gegenüber.
Guter Rat. Susanne Billig war das über Johanna Selges Graphic Novel Auf und Ab. Psychische Krisen ausbremsen mit Illustrationen von Lea und Max Hillerceder. Erschienen ist das Buch bei Hogrewe und es kostet 24,95 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Marie und ich lese gerade mit meiner Tochter zusammen Alle helfen von Rieke Drust, illustriert von Horst Klein. Und das ist ein ganz wunderbares Buch. Es bietet unglaublich viele Informationen zu 25 Berufen, die die Welt besser machen und damit auch mindestens 25 Anknüpfungspunkte für ganz spannende Gespräche, Eintauchen zusammen und Diskussionen über Weltgeschehen. Also zum Beispiel Seenotretter, das ist ein Thema, das habe ich mit meiner Tochter vorher noch nie besprochen. Da ging es erstmal um die Frage, was ist das überhaupt und was passiert da überhaupt, warum braucht es die überhaupt? Und ganz genauso bei Polizisten, die natürlich jedes Kind kennt, aber wo auch nicht jedes Kind vielleicht weiß, in welchen Situationen die noch wichtig sind als die Situationen, die man kennt. Und das ist wahnsinnig viel Inhalt auf einigen Seiten. Ich würde es empfehlen für Kinder ab ungefähr 7 Jahren und gerne dann auch aufwärts bis 10.
Marie liest in Hamburg Alle helfen, 25 Berufe, die die Welt besser machen, von Rieke Drust mit Illustrationen von Horst Klein. Und erschienen ist dieses Buch bei Klett Kinderbuch. Es hat 64 Seiten und kostet 18 Euro. Der Mops des Monats.
Gehen wir den Mops mal systematisch an. Es sind immer dieselben Tricks, mit denen die Verlagsmarketingabteilungen uns ködern. Zum Beispiel die persönliche Ansprache, der suggestiv direkte Zugriff auf das Du in dir, wie dein inneres Kind will satt werden oder du kannst alles lassen, du musst es nur wollen. Oder English Version, wobei der Artikel darauf hinweist, dass es sich um eine deutsche Ausgabe handelt, Be your own fucking hero, das Workbook. Keine Sorge, das U in fucking ist durch ein Sternchen verschleiert, also alles gut. Dann ist da die Figur, das Buch als Buch anzupreisen, das als solches, also eben als Buch, besondere Bedeutung hat, nicht selten übrigens in Verbindung mit der direkten Ansprache. Zum Beispiel pathetisch, das Buch, das dein Herz gern lesen würde, oder pragmatisch, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Dann, besonders häufig angewandt, woraus wir schließen können, dass es funktioniert, das Zitieren bekannter Titel oder Redensarten in leichter Abwandlung, als mal mehr, mal weniger gelungene ironische Brechung. Es geht darum, eine Erwartung zu erzeugen und umzudeuten, etwa indem man ein Buch über Pflege »Who cares« nennt oder auch in der Anspielung »40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor«, jetzt denken alle, bevor du stirbst, aber es ist ein katholischer Verlag, also folgt bevor du aufhörst zu glauben. Ein anderer Klassiker ist das ganz große Versprechen des allumfassenden, ultimativen Buchs zu einem Thema wie Sex, die ganze Geschichte oder die größte Revolution aller Zeiten. Unvermeidbar die Alliteration, also gleiche Anfangsbuchstaben als minimalistisches rhetorisches Mittel, das einem Titel mit geringstmöglichem Aufwand, unabhängig von jedem Sinn, den Status einer komponierten Sprachfigur verleiht. In diesem Monat unter anderem als Bad Boss, Matti Meerschwein, Miss Merkel, Mord auf hoher See und Wilder weiser Wald. Vielversprechend scheint seit einiger Zeit die Verwendung des Worts Achtsamkeit im Titel, bis hin zu achtsam morden. Das hatten wir schon auf der Mobslist und es scheint funktioniert zu haben, denn es wird jetzt verfeinert zu achtsam morden im Hier und Jetzt und achtsam morden durch bewusste Ernährung. Dazu bietet der Januar eher abstrakt das Wunder der Achtsamkeit und sehr konkret Achtsamkeiten, Übungen für mich, für uns und für die Welt. Das nennt man schleichende Zielgruppenerweiterung. Häufig sind auch brachiale Wortspiele wie einfach breifrei, Amigurumi verflixt süß und nicht zugenäht oder Rebellion mit einem H. Als Quintessenz dieser kleinen Einführung in die Buchtitellehre geht der erste Mops des Monats dieses Jahres an einen Titel aus der Kategorie Wortspiel, der außerdem gleich an 2 andere Titel anknüpft, beziehungsweise an einen Titel, einen der Bestseller ever, und ein Thema im Titel zahlloser anderer Bestseller, nämlich das Kamasutra und Yoga, einfach zusammengenommen. Das nennt man versuchte Zielgruppenverschmelzung. Ja, der Mops des Monats geht tatsächlich an das Yoga-Sutra.
Hans von Troda hat ihn gekürt, den Mops des Monats Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Meine Schwestern, ich fordere euch auf, Gott um Vergebung anzuflehen. Für die, die sich von ihm abgewandt hat.
Susanne ist 16, als sie ins Kloster gesperrt wird. Als Kind einer außerehelichen Beziehung soll sie die Sünden ihrer Mutter büßen und die Familie vor dem finanziellen Ruin bewahren. Der Denis Ditrot-Roman »Die Nonne« beschreibt den Leidensweg und den Widerstand der jungen Frau. 1786 wurde der Roman posthum veröffentlicht. Zu Ditrots Lebzeiten war das zu riskant. Eine Arte-Dokumentation erzählt die Entstehungsgeschichte und die Rezeption des Romans.
Ich werde behandelt, als ob mir die Schwester nach dem Leben tracht.
170 Jahre nach der Romanveröffentlichung wird auch die Nouvelle Vague-Verfilmung geächtet. Der Film von Jacques Rivette wird bis 1967 verboten.
Für die einen ist er blasphemisch, für die anderen pornografisch.
Die Nonne, Geschichte eines Skandalromans. Die Dokumentation läuft morgen Abend auf Arte um 21.55 Uhr. In den Grimmschen Märchen finden sich zahllose Rechtsbrüche, von unmoralischen Taten mal abgesehen. Eine Ausstellung in Kassel nimmt die Geschichten juristisch unter die Lupe. Ein Beispiel. Da prahlt der Müller vor dem König.
Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.
Rumpelstilzchen weiß die Situation für sich zu nutzen.
Er macht ein unmoralisches Angebot, indem er dann das Kind der Müllerstochter gerne mitnehmen möchte.
Sagt Jan Sauerwald, Programmleiter der Grimmwelt Kassel.
Aber es geht im Grunde hier in diesen Kapiteln darum, dass die Besuchenden einordnen, was für eine Position habe ich eigentlich zu dieser Figur.
Drei Märchen fordern stellvertretend die Ausstellungsbesucher auf, die Ambivalenz der Charaktere zu untersuchen. Gut und Böse, Recht und Unrecht, Akte Rumpelstilzchen. Eine Spurensuche in Märchen und Recht, die Sonderausstellung der Grimmwelt Kassel bis zum 14. April.
Ist ja auch einfach eine sehr traumatische Geschichte, dass sie ihre Erinnerungen gar nicht abgerufen hat und nicht abrufbar waren. Das ist das ja, was man Trauma nennt.
Emmy Abel wird als Kind gemeinsam mit ihrer jüdischen Familie deportiert. Sie überlebt die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen. In »Die Farbe der Erinnerung« erzählt Barbara Jelin die Lebensgeschichte der jüdischen Frau. Heute Abend stellt die Comiczeichnerin ihre Graphic Novel in Berlin vor. Barbara Jelin.
Emmy Abel sagt selbst, meine frühestens Erinnerungen sind Bilder.
In unzähligen Gesprächen und Mails haben die Frauen gemeinsam die Geschichte entwickelt.
Sie haben gesprochen über diese sehr furchtbare Szene, wo ihre Mutter stirbt und sie ist dabei.
Das Medium Comic hilft, solche Erinnerungen zu erzählen.
Ich kann schwarze Panels haben, die wirklich ein Vergessen oder auch ein Trauma zeigen können.
Die Farbe der Erinnerung. Lesung und Gespräch mit Barbara Jelin. Heute Abend um 19 Uhr im Literaturhaus Berlin.
Und das waren die Literaturtipps mit Regina Voss.